SWR 2 Tandem.
In dieser Woche sind unsere Tandem-Sendungen ganz auf das Thema Hochzeit ausgerichtet. Dabei geht es uns nicht um romantische Klischees, sondern vor allem um Situationen, die diese besondere Verbindung zwischen zwei Menschen zur Herausforderung machen. Für Thomas und Müsejen zum Beispiel. Denn Thomas will Pfarrer werden, Müsejen jedoch ist gläubige Muslimin. Was Kirche und Moscheegemeinde zu ihrer Heirat sagen, ist ihnen wichtig und noch mehr, wie ihre Familien dazu stehen. Hören Sie Müsejens Liebesbrief, eine christlich-muslimische Ehe von Hedwig Gafka.
So in 17, 18, 19, in dem Alter, also wenn so ein junges Mädchen herangewachsen ist in den türkischen Familien, kommen ja dann die ersten Bewerber, die ersten jungen Männer mit ihren Eltern zu den Eltern der jungen Frau, um die Hand anzuhalten. Ich hatte auch einige solche Bewerber, auch hier in Deutschland, aber auch in der Türkei, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Ich wollte aber nicht heiraten, jedenfalls noch nicht in dem Alter. Dann eben bei der Arbeit in einer Kirchengemeinde dann meinen Mann kennengelernt habe und das Klick gemacht hat. Ja, der ist es.
Ich war nach anderthalb Jahren Arbeit im Stahlwerk in Duisburg in meine Vikariatsgemeinde gekommen. War also sozusagen Pastorlehrling. Und dort haben wir uns kennengelernt, im Haus der offenen Tür. Sie hat da gearbeitet im Bereich von Kindern und Frauen, Gruppen, die es dort gab.
Sommer 1983. Die 22-jährige Müsejen, Tochter einer türkischen Familie, und Thomas, 30 Jahre alt und angehender Pfarrer, leiten gemeinsam eine Jugendfreizeit. Danach schreibt Müsejen Thomas einen Brief. Während er mit dem Brief im Rucksack durch die Pyrenäen wandert, wartet Müsejen zu Hause auf Antwort.
Sie hat mir ihre Liebe gesagt und ich habe auch schon daran gedacht sozusagen, aber ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, weil ich dachte, oh, das sind Welten, die da begegnen. Und so ist es zusammengekommen und so war es dann plötzlich deutlich, dass wir füreinander bestimmt sind, in meinem Gefühl.
Was ihn so anziehend gemacht hat, jedenfalls das Äußerliche war es nicht. Als ich die Mitarbeiter des Hauses mal zu mir nach Hause eingeladen habe, der hatte damals einen längeren Bart, hat Pfeife geraucht, hatte eine Hose an, die so geflickt war. Und meine Eltern haben dann hinterher gesagt, der hat auch bestimmt Läuse. Also äußerlich sah er aus wie so ein Hippie, aber seine innerlichen Werte. Wir haben von der Kirchengemeinde aus mit den Jugendlichen auch Ausflüge gemacht, Tagesausflüge gemacht. Und dabei habe ich ihn dann auch näher kennengelernt. Und da habe ich gemerkt, das ist einer, mit dem kannst du verheiratet sein und trotzdem deine Freiräume behalten. Das war mir sehr wichtig, dass die Ehe mich nicht einschränkt. Das ist mir ganz wichtig.
Ich war dann im August wieder in Duisburg und dann war eben die Frage, wo kann man sich überhaupt sehen? Wo kann man sich überhaupt treffen? Wo können wir uns überhaupt treffen, nachdem wir uns so etwas gesagt haben, dass wir im Grunde merken, dass wir fühlen, dass wir unser Leben miteinander teilen wollen, ne? Dass wir uns lieben, oh je. Denn das konnte dann auch erstmal noch nicht so gesehen werden, durfte auch nicht, also war schwierig.
Ja, es war natürlich nicht möglich, dass wir irgendwie längere Zeit zusammenleben, wie das hier heute üblich ist oft. Und ich habe ihn dann gleich vor vollendete Tatsachen gestellt, habe ihm gesagt, entweder heiraten wir, oder wenn mein Vertrag hier ausläuft in der Kirchengemeinde, bin ich weg, dann siehst du mich nie wieder.
Wir haben dann den Pastoren als unsere Vertrauensperson sozusagen gebeten, das zu tun, was in der türkischen Tradition meiner Schwiegereltern da auch bekannt war. Er hat sozusagen in meinem Namen und auch in meiner Gegenwart für mich um die Hand angehalten, meiner jetzigen Frau.
Dann haben wir uns dazu entschlossen, dass wir dann, wenn sie mich abholen von der Arbeit, was sie oft gemacht haben, dass wir dann meinen Vater reinbitten und ihm das in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde eröffnen. So haben wir das dann auch gemacht und mein Vater saß dann meinem Mann und dem Pfarrer gegenüber. Und ich war so aufgeregt, dass ich mich gar nicht hingesetzt habe, sondern im Hintergrund stehend dem Ganzen zuhörte. Da merkte ich, dass mein Vater, als es ihm eröffnet wurde, dass er ja die Farbe veränderte. Ich bin dann durch die Hintertür abgehauen.
Zunächst mal ist es ja so, viele der Muslime kennen in Überlieferung nur, ein muslimischer Mann darf eine nicht-muslimische Frau heiraten und umgekehrt aber nicht. Sie meinen, das stünde im Koran, es ist verboten. Das ist nicht der Fall, das steht nicht im Koran. Aber es ist Rechtstradition geworden in den Jahrhunderten des Nebeneinanderlebens im Osmanischen Reich zum Beispiel und vorher auch schon. Da ist das so gewesen, dass die Gemeinschaften an der Stelle nebeneinander lebten und die Heiratsregeln so waren.
Das war Anfang November, Allerheiligen. Ich habe aber meine Handtasche in den Räumlichkeiten vergessen, wo mein Adressheft auch drin war. Eine Freundin hat mich dann abgeholt, ich habe sie angerufen, eine deutsche Freundin. Aber die Adresse, die war dann in meiner Tasche und mein Vater und mein Bruder kamen dann mitten in der Nacht nach Bochum und haben nochmal versucht, mich zurückzuholen. Die Freundin hat dann so gut auf die beiden eingeredet, dass ich dann die Nacht da bleiben konnte. Aber nach einer Zeit habe ich meinen zukünftigen Mann informiert. Wir sind ganz früh aufgestanden, aus der Haustür raus, ins Auto rein, um die Ecke. Und da sah ich schon das Auto von meinem Vater kommen. Mein Mann musste 4 Wochen ins Predigerseminar und da haben die mich dann mit versteckt.
Wir hatten ja eine Menge Kenntnis. Ich als jemand, der jetzt auch in der Kirche mit Heiraten und Hochzeiten auch beschäftigt bin, das weiß natürlich auch über die Bedeutung solcher Rituale Bescheid. Und wir haben dann geguckt, wie können wir das eigentlich machen, dass sie es verstehen, dass sie ihre Tochter auch freilassen können. Meine Schwiegermutter hatte das dann später mal erzählt, dass sie eben das Gefühl hatte, Anfang der 80er Jahre, naja, in Deutschland, alle Männer sind wie der G.I. Ewing in der Serie Dallas und sie nutzen die Frauen und verbrauchen sie und schmeißen sie wieder auf die Straße sozusagen. Andere Bilder hatte sie nicht von Deutschen.
Ich wusste, wie schwer es meine Eltern hatten. Sie konnten wochenlang in der Nachbarschaft, in der Familie nicht sagen, wo ich bin. Sie haben es verheimlicht und als es dann rausgekommen ist, haben sie, insbesondere meine Brüder, sehr viel Schlechtes zu hören bekommen von ihren Freunden, von wegen, konntet ihr nicht auf eure Schwester aufpassen, die Ehre der Familie ist dahin und so weiter. Das hat ihnen sehr zugesetzt.
Thomas und Museen bitten Vertreter der beiden Religionen, bei den Eltern für sie zu sprechen. Und sie fragen die Imame der Stadt, ob sie der Heirat einer Muslimin mit einem Christen zustimmen können.
Das war der erste Fall, wo sowas passiert ist. Viele haben sich darin bestätigt gefühlt. Wie kann man seine Tochter irgendwo arbeiten lassen? Wenn du sie jetzt losschickst und sie arbeiten lässt, dann ist es ja klar, dass sie jeden kennenlernt und dann sich auch verlieben kann. Da muss man schon vorher vorbeugen. Für die einen Väter war das eine Bestätigung dafür, dass sie ihre Töchter zu Hause behalten haben und nicht haben arbeiten lassen. Für die anderen war es, es gibt natürlich auch immer wieder Menschen, die sagen, du kannst nie irgendwie so hundertprozentig Vorbeuge leisten. Das ist Kader, das ist also Schicksal. Da kann man nichts machen. Das kam alles natürlich dann auch nochmal zusammen.
Nigar Yardim ist Islamlehrerin. Die Tochter des früheren Imam von Duisburg kann sich noch gut an die Diskussionen von damals erinnern. Imam Javid Erdlioğlu hatte sich schon einige Male für junge Paare eingesetzt, die gegen den Willen ihrer Eltern heiraten wollten. Aber eine Muslimin und ein Christ, das war für ihn nicht vertretbar. Eure Kinder werden in die Hölle kommen, warnte er die beiden.
Dass eben jemand, der nicht muslimisch ist, gar keine andere Chance hat, als in die Hölle zu kommen, das war zu dieser Zeit auch wirklich das Unausweichliche auf der anderen Seite, aber auch Unausgesprochene. Es ist eigentlich, man sagt den christlichen Gesprächspartnern nicht, ihr kommt in die Hölle. Ja, für die Dresdens muss es natürlich ganz so ein Schlag auf den Kopf gewesen sein, der vielleicht auch ein Stückchen das Ausmaß der Problematik einem auch vor Augen gehalten hat. Was bedeutet das eigentlich? Welchen Schritt wagen wir hier?
An dieser Stelle haben dann aber die Imame in Duisburg nach langer Beratung ein anderes Wort für uns gefunden. Wir haben sie herausgefordert. Wir haben ja gesagt, liebe Leute, wir lieben uns und wollen zusammenleben. Was sagt ihr dazu? Wir wollen euren Segen haben. Und sie haben dann gesagt, nach 3-4 Monaten kam dann das Wort, für jede Mauer, die der Prophet Mohammed gesetzt hat, gibt es eine Tür und die Tür ist die Liebe. Und das ist ein sehr gutes Fundament eigentlich.
Wir haben ja damals uns erkundigt, ob es auch möglich wäre, dass wir islamisch auch getraut werden. Das war nicht möglich. Das hat damals kein Imam in Duisburg sich getraut, ein christlich-muslimisches Paar zu trauen. Heute ist es auch schon öfter passiert. Mir war dann aber wichtig, dass wir überhaupt religiös heiraten, dass wir vor Gott ein Versprechen aneinander geben. Und da hat uns dann der Mentor von meinem Mann, der Pfarrer der Gemeinde, wo er sein Vikariat gemacht hat, hat uns dann in der Kirche, es nannte sich dann Gottesdienst anlässlich einer Eheschließung, nannte sich das.
Im April 1984 ist es endlich soweit. Das Paar feiert Hochzeit.
Also einmal sehe ich noch so vor meinem Auge die riesengroße Kuchentafel. Und die Gesichter von den Frauen, die hauptsächlich aus unserer Kirchengemeinde, die den gemacht haben. Und wenn wir diese Frauen treffen, zutiefst sind sie uns verbunden.
Es waren sehr viele Gäste da. Wir hatten türkische Verwandtschaft eingeladen. Meine Eltern hatten die ganze Nachbarschaft eingeladen. Das fand ich ganz toll. Meine Eltern trauten sich zuerst gar nicht. Und dann haben sie doch die Einladung verteilt, die wir ihnen gegeben haben, auch in der Nachbarschaft. Es waren viele deutsche Freunde da, es war Verwandtschaft von meinem Mann aus Hamburg da und diese bunte Mischung, die war einfach sehr schön.
Auf dem mehrstündigen Hochzeitsvideo ist zu sehen, wie der Berufsschulpfarrer Karl Lehnhardt, er ist Thomas' Mentor, der Ehe seinen Segen gibt.
Es gibt keine Liebe in dieser Welt, die nicht von Gott ist. Kein Mensch ist berechtigt, Liebe einzuschränken.
Ich erinnere noch, als die Folklore-Gruppe getanzt hat. Wir haben eine Folklore-Gruppe engagiert, die damals in Duisburg sehr bekannt waren und die sehr ausdrucksstark getanzt haben. Da erinnere ich, als ich dann mal meine Schwiegermutter beobachtet habe. Es war für sie fremd, das habe ich sofort gemerkt. Und da lief es mir so den Schauer runter, was denkt sie jetzt? Sie war ganz irritiert, glaube ich. Also, weil die Tänzer auch sehr stark im Rhythmus, auch die Bewegung sehr stark getanzt haben.
Es gab eine große Trommel, eine ganz große Trommel, die wurde geschlagen und die war auch relativ sehr laut. Und das war nicht einfach. Also das war für meine Mutter zum Beispiel und auch andere, war das irgendwie grenzwertig, diese Lautstärke zu ertragen.
Es ist ja so bei türkischen Hochzeiten, dass offiziell kein Alkohol getrunken wird. Unter den Tischen reichen die Männer das dann aneinander weiter und es wird dann schnell in eine Cola oder in eine Fanta reingekippt. Und so trinkt man doch dann Alkohol und das hat dann mein Schwager mit meinem Bruder zusammen gemacht. Die haben dann die Tüten in der Hand gehabt und haben den Alkohol dann an die Männer verteilt, die das dann unter den Tischen weitergereicht haben.
Seit 27 Jahren sind Müseyen und Thomas Dresen nun ein Paar. Sie haben 3 Kinder großgezogen, 2 sind schon in der Ausbildung, die jüngste Tochter lebt noch zu Hause. Heute lebt die Familie in einer Wohnung am Stadtrand von Gladbeck. Die Ehe hat gehalten und der Umgang miteinander ist immer noch behutsam und liebevoll, trotz oder vielleicht gerade wegen der Hürden, die immer wieder genommen werden mussten. Thomas Dresen erinnert sich an seine Bewerbung für den Pfarrdienst, damals nach der Heirat.
Der evangelischen Kirche im Rheinland, wo ich damals als Vikar tätig war, da habe ich dir gesagt, liebe Leute, ich werde eine muslimische Frau heiraten. Im Sommer 83 war das genau. Der Beschluss, der das Abschluss war, eben, das hat mich über den Superintendenten Brandt dann damals erreicht. Das Landeskirchenamt hat folgenden Beschluss gefasst, Zitat, der Vikar Thomas Dresen kann trotz seiner Eheschließung mit einer Muslimin seine Ausbildung beenden. Eine Übernahme in den pfarramtlichen Dienst ist nicht möglich. Zitat Ende.
Trotzdem bewirbt sich Thomas Dresen für den Hilfsdienst, wie die erste Zeit im Pfarramt heißt. Sein Antrag wird abgelehnt. Für 4 Jahre leitet Thomas Dresen das Haus der offenen Tür in seiner Vikariatsgemeinde in Duisburg. Danach ist er 1 Jahr arbeitslos, versorgt die Kinder, gründet 2 Bürgerinitiativen. Später geht er als Theologe in die Industrie- und Sozialarbeit, ist danach auf Landesebene für die Jugendarbeit zuständig. Nach der Wiedervereinigung wird das Pfarrerdienstrecht geändert. Theologen mit andersgläubiger Ehefrau können nun mit dem Einverständnis der infrage stehenden Gemeinde Pfarrer werden. Thomas Dresen bewirbt sich erneut. Aber weder in der westfälischen noch in der rheinischen Kirche ist eine Stelle für ihn frei. Und auch das Verhältnis zu Müsejens Eltern ist weiterhin angespannt.
Im 6. Monat war ich schwanger mit dem ersten Kind und dann kamen wir ins Diskutieren und sie sagten, auf einen deutschen Mann kann man sich doch nicht verlassen, nach einem 1/2 Jahr bist du auf der Straße, bleib hier, wir ziehen das Kind mit groß, wir helfen dir, geh nicht wieder zurück. Und dann wurde die Tür abgeschlossen und ich war am Ende meiner Kräfte und dann habe ich angefangen zu weinen. Und mein jüngerer Bruder hat dann die Tür aufgemacht und ließ mich dann gehen.
Wir wussten dann aber von Anfang an, dass es eben bedeutet, auch Unsicherheiten, weil wir wussten, und deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir müssen unsere Eltern versuchen zu gewinnen für uns. Weil wir sagten, die Fremdheiten durch diese jahrhundertlange Entgegensetzung von christlicher und muslimischer Welt und so weiter gewesen sind, die sind ja auch in uns selber drin. Und was wird dann sein? Wenn Sitten nicht miteinander funktionieren, wenn wir uns vielleicht fremd sind und streiten, da wird es ganz wichtig sein, dass sie sagen, hey, ihr seid verheiratet, wir vertrauen euch. Und wenn ihr jetzt im Moment euch nicht vertraut.
Das Eis ist erst richtig gebrochen, als unser erstes Kind da war, als Nathan da war und als sie gemerkt haben, dass ich mit ihm auch Türkisch spreche und dass mir auch unsere Kultur, unsere Religion wichtig ist, den Kindern, dem Kind das auch mitzugeben. Da haben sie gemerkt, dass sie mich nicht verlieren.
Mein Schwiegervater fragt dann natürlich, als der Nathan da war, unser Sohn, ne, wie ist das mit der Beschneidung? Also Beschneidung würde jetzt anstehen. Ne? Das ist doch klar. Das fragt, also umgekehrt haben meine Eltern gefragt, wie ist das mit der Kindertaufe? Ne? Und in dem Zusammenhang hat meine Frau ihm gegenüber dann geantwortet. Weißt du, das entscheidet der Vater. Das kannte er sehr gut. Das war genau der Punkt, den er selber kannte. Da ist es wichtig, sich beraten zu lassen. Ne? Ein Vermittler. Ne? Das ist wichtig, das hilft.
Bald entwickelte sich ein herzliches Verhältnis zwischen den Dresens und der türkischen Schwiegerfamilie. Doch Müsejen fühlte sich erschöpft, ohne zu wissen warum. Almut Dreyer ist eine Freundin der Familie.
Müsejen hat sich aber trotzdem immer gefragt, darf ich als Muslima einen Christen heiraten? Ist das vielleicht ein Verrat gegenüber meiner eigenen religiösen Gemeinschaft? Und sie wurde einmal krank und sagte mir, ich glaube, das ist jetzt die Strafe dafür, dass ich den Thomas geheiratet hatte. Und da musste ich ihr wirklich ganz stark helfen über eine Weile, dass sie aus diesem Gedanken wieder herauskam.
2-3 Jahre lang war es dunkel in mir, sage ich mal so. Es kann sein, dass es der Druck war von allen Seiten. Und ich habe mich daraus gelöst, indem ich das soziale Engagement in der Moscheegemeinde und so habe ich zum Beispiel in dieser Zeit angefangen. Und ich habe mich daraus gelöst. Ich habe gesagt, irgendwie musst du raus aus dem Haus, musst was tun. Und anderen Menschen helfen, da wirklich Anerkennung erfahren, das hat mir sehr gut getan.
Müsejen bleibt Muslimin, Thomas Christ. Sie beschließen, dass ihre Kinder in beiden Religionen aufwachsen sollen.
Wir haben nicht von vornherein den Sohn beschneiden lassen oder sie taufen lassen, weil wir da keine Festlegung vornehmen wollten in irgendeine Richtung. Wir haben dann in der Familie zu Hause mit ihnen regelmäßig Tischgebete. Das war selbstverständlich, wenn wir zusammen gegessen haben, dass wir auch Tischgebete gesprochen haben. Wir haben das Ritual, jeden Abend, wenn sie zu Bett gehen, auch ein Gebet mit ihnen zu sprechen, das Vaterunser, die Fatiha, die Eröffnungssure des Korans ist das. ein sehr wichtiges Gebet bei den Muslimen. Wir sind ja regelmäßig mit ihnen in die Kirche gegangen. Ich habe sie mit in die Moschee genommen.
Wir wussten von vornherein, dass wir unseren Kindern, wenn sie denn ein bestimmtes Alter erreicht haben, diese Freiheit zum Suchen des eigenen Weges geben werden und auch geben müssen. In einem Bild ausgedrückt, mal jetzt anders, von einer alten Freundin, dass sie uns zur Hochzeit schenkte, ein Wort. Das hieß, man kann lange mit den Kindern zu Gott sprechen. Wie im Paradies, naiv, ne? Wir sind, leben einfach naiv miteinander sozusagen, dann geht es nicht mehr. Und dann sagt dieses Wort, dann soll man mit Gott über die Kinder sprechen.
Diese Tochter hat dann irgendwann zu mir gesagt, Mama, wärst du traurig, wenn ich Christin werden würde? Da habe ich dann gemerkt, dass das Kind irgendwo in einem Zwiespalt steckt. Dass es ja die Angst hat, es könnte ein Elternteil traurig machen, ein Elternteil könnte ja es schwer haben, wenn sie sich für eine Seite entscheidet. Und da habe ich ihr dann ganz deutlich gesagt, du, dein Vater ist Christ und ich liebe ihn, also werde ich dich auch weiter lieben, auch wenn du Christin wirst, es ist deine Entscheidung.
Im Grunde sind Glauben, Hoffen, das sind Kräfte, ob es uns gegeben war, ein Stück weit ihnen auch das Herz so weit haben mit öffnen können, dass sie Wurzeln haben, die nicht nur Zufallsprodukte irgendwie sind und sich so empfinden und dass sie auch fähig sind zu Sehnsucht und zu Liebe und dass sie ein Grundvertrauen auch haben, das sie trägt.
Ich weiß, dass sie auf Gottes Wegen wandeln, dass sie selbstverständlich in die Kirche mitgehen, da beten. Sie beten sogar das Glaubensbekenntnis mit. Und wenn ich mit ihnen in die Moschee gehe, beten sie da auch. Also es ist für sie der eine Gott. Und sie überschreiten Grenzen und haben eine Weite in sich, genau wie ihre Eltern auch, die man sonst, wenn man einer Religion zugehört, glaube ich, nicht hat.
Diese Haltung wird in den Gemeinden jedoch oft nicht akzeptiert. Müseyen erzählt von einem Wortwechsel mit einem Hodscha.
Ich kam bei uns in der Gemeinde ins Büro, ins Vorstandsbüro. Als aktive Frau in dieser Gemeinde seit Jahren hatte er von mir gehört und er sprach mich sofort an. Aha, Sie sind wohl die Frau Dresen. Ja, sagte ich. Er hätte gehört, dass ich mit einem Christen verheiratet bin. Ob ich ihn denn zum Muslim gemacht habe, ob ich ihm Türkisch beigebracht habe. Dann habe ich gesagt, Hodja, es ist gar nicht meine Absicht, ihn zum Muslim zu machen. Ich habe ihn als Christen lieben gelernt und geheiratet. Es wäre fast ein Scheidungsgrund, wenn er ein Muslim werden würde.
Als die drei Kinder groß genug sind, studiert Müseyen. Sie arbeitet heute als Referentin für Integration. Und immer wieder beraten die Dresdens christlich-muslimische Paare, die heiraten wollen.
Ich glaube, es hat sich nicht viel verändert. Muslimische Frauen, die einen Deutschen, einen Christen heiraten wollen, haben es immer noch sehr schwer, das ihrer Familie beizubringen, dass dieser Mann dann auch in seiner Religion bleiben möchte. Oft ist so ja, der Wunsch seitens der Familie, dass er doch Muslim wird.
Eine Eheschließung zwischen Mann und Frau aus verschiedenen Völkern, wo es Gegnerschaften und historische Feindschaften, also etwas gibt. Jedenfalls da, wo auch ganz verschiedene Sitten sind. Das ist der letzte Schritt, an dem die Vertrauensfrage eigentlich wirklich gestellt wird. Vorher kann man sagen, okay, wir handeln miteinander, aber ansonsten ist gut. Aber da, wo wir unsere Kinder, wo wir es zulassen und gutheißen und unsere Hoffnungen dann auch daran mit knüpfen und dass unsere Kinder sich heiraten, da wird ein Schritt getan im Zusammenleben von Völkern, der ist ein epochaler Schritt sozusagen.
Meine wichtigste Entdeckung in der anderen Religion, ja, war eigentlich mein Mann. Ja, ist tatsächlich so. Und dann lebt man mit so einem Christen zusammen. Also das würde ich eigentlich jedem Muslim empfehlen oder jedem Christ auch empfehlen, mit einem Muslim zusammenzuleben mal eine Zeit lang. Da entdeckt man die Religion erst richtig des anderen.
Müseyens Liebesbrief, eine christlich-muslimische Ehe von Hedwig Gafka. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahr 2011.